Willkommen zurück zum Podcast mit Carsten Dürer, den Klaviergedanken. Heute will ich mich einmal dem großen Thema Klavierwettbewerbe widmen. Im Jahre 2020 hätte es eigentlich ein riesiges Klavierwettbewerbsjahr werden sollen. Die ganz großen Wettbewerbe wie Chopin-Wettbewerb, der Liszt-Wettbewerb in Utrecht, viele Wettbewerbe hätten stattgefunden, auch der Reine Elisabeth in Brüssel, aber Corona hat all das vereitelt. Allerdings hatten die Wettbewerbe natürlich schon ihre Kandidaten ausgesucht. Und diese ausgesuchten Kandidaten wurden beibehalten und nun sollen in diesem Jahr viele Wettbewerbe stattfinden. Zeitverzögert, zum Teil mit ersten Runden online. Doch insgesamt wollte ich mir Gedanken über die Art von Wettbewerben machen, die ja nicht immer den besten Ruf hatten. Die erste Frage, die sich doch stellt, ist, woher kommt eigentlich diese Idee, sich in der Musik wettbewerbsmäßig zu vergleichen? Viele verweisen gerne auf das Barockzeitalter, wo sich berühmte Tastenvirtuosen zu dieser Zeit schon gegeneinander oder miteinander gemessen haben. Auch später gab es immer wieder solche Vergleichsabende, wo ein berühmter Virtuose sich mit einem anderen berühmten Virtuosen vom Publikum vergleichen ließ. Es gibt Zeitzeugenberichte darüber, wer dann letztendlich der bessere Spieler war. Aber es gab keine Preise. Es war ein gesellschaftlicher Akt. Es war etwas, was die Menschen begeisterte, da nur die allerberühmtesten überhaupt in Frage kamen, sich zu vergleichen. Dann war es tatsächlich Anton Rubinstein. Derjenige, der unter anderem das St. Petersburger Konservatorium gründete, der auf die Idee kam, einen internationalen Klavierwettbewerb ins Leben zu rufen. Damals waren die ganz großen Virtuosen in der Jury und bewerteten die Kandidaten. Aber dann gab es eine große Lücke. Einer der ersten Wettbewerbe, die dann tatsächlich international stattfanden, war, und man nennt es nicht ohne Hintergedanken, die Mutter aller Wettbewerbe, der Warschauer Chopin-Wettbewerb. In den 20er Jahren erstmals stattgefunden, hat er mittlerweile einen Status erreicht, der unvergleichlich ist, da die meisten der Gewinner eine große Karriere gemacht haben. Und nach gab es immer mehr Klavierwettbewerbe. Nach und nach entstanden die großen, berühmten Wettbewerbe, die meistens aus dem Interesse von Pädagogen oder Professoren geboren wurden. Ob es der Busoni-Wettbewerb in Bozen ist oder der vorhin schon genannte Concours Reine Elisabeth in Brüssel, all diese waren mit der Teilnahme großer Interpreten ins Leben gerufen worden. Und dann? In den 50er, 60er Jahren hatte sich mittlerweile ein internationaler Rausch an Klavierwettbewerben entwickelt, der immer noch an Anzahl zunahm. Wer aber saß in der Jury? Mittlerweile hatten die großen Pianisten und Virtuosen doch auf den Bühnen genügend zu tun, als dass sie Zeit hätten, sich ein, zwei, drei oder sogar vier Wochen in eine Jury zu begeben, um Kandidaten zu hören, die vielleicht nicht immer so interessant sind. Nein, sie verdienten einfach viel mehr und leichter, wenn sie sich einen Abend auf die Bühne setzten. Denn, und das soll vorab gesagt werden, in der Regel verdient man als Juror weniger, als die meisten Menschen denken. Das liegt zwischen 1500 Euro und natürlich fünfstelligen Eurobeträgen für Wettbewerbe, die große Sponsoren hinter sich wissen. Das bedeutet, da die Interpreten längst kein Interesse mehr daran hatten, in Wettbewerbsjuries zu sitzen, nahmen die sogenannten Professoren deren Plätze ein, die sogenannten Pädagogen. Schnell gab es eine große Riege an Pädagogen, die alle verantwortlich für einen bestimmten Wettbewerb zeichneten, als der Chef oder wie immer man das nennen will, meistens als Jury-Vorsitzender oder künstlerischer Leiter. Da es viele dieser Wettbewerbsprofessoren gab, die einen Wettbewerb leiteten, waren sie daran interessiert, sich gegenseitig zu ihren Wettbewerben einzuladen, damit auch sie wieder in die Jury eines anderen Wettbewerbs eingeladen würden. Eine Gruppe hatte sich herausentwickelt, die letztendlich fast alle großen Wettbewerbe beherrschte. Immer wieder gab es einige herausragende Persönlichkeiten, die dann auch noch ihre Schüler ins Feld schickten, und die gewannen dann auch noch diese Wettbewerbe. Das hatte natürlich, wie man so schön sagt, ein starkes Geschmäckle. Denn wenn man einen eigenen Schüler bewertet, auch wenn die Grundregeln etwas anderes sagen mögen, dann ist es klar, dass man sich ins Zeug wirft, um diesem Studenten alle Möglichkeiten eines Gewinns zu bereiten. Man beeinflusst vielleicht auch seine Kollegen, man macht vielleicht auch Deals, was immer wieder prolongiert wird, dass das tatsächlich passiert. Aber wir befinden uns in einer anderen Zeit. Mittlerweile sind die Pädagogen, von denen ich spreche, diese große Gruppe, die alles beherrschte, in ein Alter gekommen, das sie nicht mehr weltweit so viel reisen lässt. Und zudem haben vor allem die Organisatoren gewechselt, die Verantwortlichen, die hinter den Kulissen einen Wettbewerb betreiben. Und die haben andere Vorstellungen von der Idee eines Wettbewerbs. So werden mittlerweile nicht nur die großen Pädagogen eingeladen, denn auch natürlich gab es da mittlerweile eine neue Generation, die plötzlich weltweit in allen Jurys saß, sondern es werden Dirigenten, Manager von Künstleragenturen, es werden Journalisten und natürlich auch wieder Pianisten eingeladen. Um einen Pianisten allerdings begeistern zu können, in einer Jury zu sitzen, bedarf es viel Überredungskunst, entweder finanzieller Art oder dadurch, dass man ihm in dem Umfeld des Wettbewerbs vielleicht Meisterkurse oder etwas anderes verspricht. Ansonsten wird kein Pianist Spaß daran haben, in einer Jury zu sitzen. Jedenfalls nicht oft. Natürlich gibt es immer wieder die Beispiele, wo ein Pianist dann in einer Jury sitzt und schon haben mehr Leute Lust, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Leute, damit meine ich natürlich Studenten, Kandidaten, da sie glauben, dass ein Pianist sie ganz anders beurteilen würde als ein Professor, der eine ganz bestimmte Art und Weise der Beurteilung an den Tag legt. Diese sind natürlich ganz unterschiedlich. Der eine mag meinen, es müsste ganz genau der Notentext befolgt werden. Der andere sagt, mir geht es dann doch mehr um den künstlerischen Ausdruck. Und so prallen Meinungen aufeinander, die letztendlich dazu führen, dass, wie ich immer gerne sage, das gehobene Mittelmaß in der Regel einen Gewinn davonträgt. Denn die Studenten oder jungen Pianisten, die anecken, die ihre eigene Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, haben in der Regel dann auch ganz unterschiedliche Jurorenmeinungen hinter sich. Dadurch gibt es selten einen einstimmigen Beschluss, dass derjenige gerade der interessanteste ist. Und so landet er meistens im Mittelfeld. Und der, der sauber spielt und oftmals ohne Fehler durchkommt, bekommt die besten Mittelbewertung und ist damit, wenn man einem Punktesystem folgt, was die meisten Wettbewerbe tun, dann mit mehr Punkten ausgestattet als derjenige, der dem einen Juror gar nicht gefällt, dem anderen besonders. Aber mittlerweile gibt es ja auch andere Wettbewerbe, die ihre Juroren dazu verpflichten, ihre Beurteilungen offenzulegen. Das ist eine ganz interessante Sache, die ich extrem spannend und gut finde. Denn letztendlich jeder, ob jung oder alt, Künstler, der sich auf eine Bühne begibt und beurteilen lässt, ist nackt auf der Bühne. Und warum sollten sich die Juroren hinter ihrer Jurorentätigkeit verstecken können, ohne dass ihre eigene Meinung oder ihr Votum veröffentlicht wird? Dass diese Veröffentlichungen mittlerweile oftmals erst nach den Wettbewerben erfolgen, ist schade. Denn eigentlich war die Idee, dass die Wettbewerbsjuroren ihre Beurteilung sofort nach der Beurteilung veröffentlichen sollten. Nur ganz wenige Wettbewerbe folgen dieser Idee. Aber Wettbewerbe haben auch etwas Gutes. Ein Wettbewerbsleiter sagte mir einmal, nachdem ich mich aufregte, dass die Schlechtesten eines Semifinales ins Finale gekommen wären, dann schreiben Sie das doch. Ich bin der Meinung, dass ein Wettbewerb seine Aufgabe gut erledigt hat, wenn jeder, der im Publikum sitzt, sich seinen Kandidaten heraussucht und für den etwas tut. Sei es ein Hauskonzert, sei es über ihn zu sprechen, sei es ihn einzuladen für ein Konzert außerhalb des Hauses oder ihn einfach zu promoten. Und genau diese Idee ist die richtige Sicht auf Wettbewerbe. Natürlich ist es wichtig, einen Wettbewerb zu gewinnen, aber Wettbewerbe haben eine soziale Ebene, die ganz wichtig ist. Als Kandidat muss man mit dem Publikum kommunizieren, muss sich nach dem Vorspiel dem Publikum zeigen, mit ihm in Kontakt treten. Man weiß nie, was daraus wird. Ich habe selbst miterlebt, wie ein Kandidat, der gerade aus einer Wettbewerbsrunde rausgeflogen ist, im Foyer 2 Einladungen für Konzerte bekam, nur weil er dort war und mit den richtigen Leuten gesprochen hatte, die von seinem Spiel natürlich überzeugt waren, obwohl er nicht weitergekommen war im Wettbewerb. Das bedeutet, Wettbewerbe sind eine Plattform, sich als junger Künstler einem breiteren Publikum vorzustellen. Und mit der Digitalisierung, sprich dem Streaming von Wettbewerben, bekommt das Ganze nochmal eine ganz neue Ebene, nämlich eine demokratisierende. Das bedeutet, immer mehr Menschen können einem Wettbewerb live folgen, sich selbst einen Eindruck machen und dann die Entscheidung, vielleicht die Entscheidung treffen, diesen will ich nochmal hören, diesen Kandidaten will ich vielleicht für meine Konzertserie einladen und nicht den Gewinner. Das bedeutet, die Demokratisierung der Wettbewerbsidee ist vorangeschritten und findet mittlerweile einen breiten Zuspruch. Oftmals werde ich gefragt, zu welchem Wettbewerb sollte ich denn gehen? Von Studenten. Ich sage immer, man sollte es vielleicht aufbauen. Nicht zu den wichtigsten am Anfang, wo man verbrannt wird, wenn man sofort rausfliegt und vielleicht auf dieselben Juroren wieder trifft in einem anderen Wettbewerb, sondern vielleicht erstmal überhaupt, um ein Gefühl für diesen Druck, der ja auf die jungen Pianisten entsteht, sich einzulassen und deswegen erstmal einen kleineren Wettbewerb zu spielen. Dann kann man sich immer noch überlegen, ob man überhaupt ein Wettbewerbspianist ist und sich auf dieses Feld begeben will. Zudem ist es wichtig, dass das Repertoire, das verlangt wird, natürlich sein eigenes Repertoire ist, also desjenigen, der sich da bewirbt und sich dort vorstellen will. Man sollte sich nicht ein Repertoire draufschaffen, nur um an einem Wettbewerb teilzunehmen. Das ist wirklich falsch, denn andere werden das Repertoire einfach besser spielen können, weil es ihrer Persönlichkeit mehr entspricht. Und natürlich ist es wichtig, einen Blick auf die Juroren zu tun. Und dann vor allem, und damit zeichnet sich ein Wettbewerb aus, ein guter, ob denn in den Folgen oder Austragungen zuvor überhaupt Publikum ab der ersten Runde im Saal war. Und wie die Fördermaßnahmen sind, bekommt man als Gewinner, als Zweiter Platzierter oder Drittplatzierter auch noch eine Förderung? Bekommt man vielleicht Konzerte? Bekommt man vielleicht eine CD-Aufnahme gesponsert? Oder bekommt man vielleicht sogar ein Management? Das sind die Faktoren, die ganz wichtig sind, wenn es um die Auswahl von Wettbewerben für junge Pianisten geht. Mittlerweile gibt es natürlich noch ganz andere Wettbewerbe. Nämlich, die großen Organisatoren haben festgestellt, dass eine 3- oder 4-jährige Pause zwischen den Wettbewerben, wo doch das Büro die ganze Zeit besetzt ist mit Angestellten, die für den Wettbewerb arbeiten, es sinnvoll wäre, die Jahre dazwischen zu füllen. Und das haben sie erfolgreich getan. Mit Jugendwettbewerben und mit den sogenannten Amateurwettbewerben. Ja, es gibt mittlerweile eine riesige Anzahl von Wettbewerben, die sich an Amateurpianisten richtet. Ob diese nun tatsächlich Amateure sind oder irgendwann mal Klavier studiert haben und nun in einem anderen Beruf arbeiten, spielt dabei eigentlich keine Rolle mehr. Zum Glück ist es so, dass die Amateurpianisten keine Karriere machen wollen. Das bedeutet, es gibt wenig Druck, es ist mehr tatsächlich das, was viele Wettbewerber für sich promoten, ein Festival, ein Treffen von oftmals ebenso wie auf professioneller Ebene immer wieder den gleichen Kandidaten. Man kennt sich, man freut sich, sich wiederzusehen und dem anderen zuzuhören. Jugendwettbewerbe ist ein ganz heikles Thema, denn wir wissen alle, dass die sogenannten Helikopter-Mamas, also die, die permanent über ihrem Kind wachen, auch dazu neigen, ihr Kind zu einem Wunderkind verhelfen zu wollen. Zu einer Wunderkind-Karriere, wie wir sie aus der Geschichte bei Liszt, bei Mozart und vielen anderen auch kennen. Das heißt, es kann passieren, dass dort Kinder vorspielen, die eigentlich gar nicht zu einem Wettbewerb gehen wollen. Sondern die Mütter, die Lehrer wollen, dass das Kind dort teilnimmt. Bei den etwas jüngeren Jugendlichen ist es etwas anderes. Diese wollen oftmals schon die Wettbewerbsluft schnuppern. Es gäbe noch viel zu sagen über Klavierwettbewerbe. Wir wissen mittlerweile, dass ca. 100 sogenannte internationale Klavierwettbewerbe jährlich stattfinden. Über die ganze Welt verteilt. Das ist erschreckend, bietet aber auf der anderen Seite vielen jungen Pianisten auch die Möglichkeit, vor einem Publikum aufzutreten. Und damit haben die vielen Klavierwettbewerbe ihre Aufgabe gemeistert.